Hallo Anna.
Hallo Christoph.
Wir sprechen diesmal komplett online.
Ich bin hier in Basel.
Und ich weit im Süden. Das heißt, wir haben hier einen Server, der uns verbindet. Wir haben Leitungen, wir haben Funk- und Endgeräte, eine ganze komplexe Infrastruktur, die uns verbindet. Ganz schön viel Technik und ich hoffe, dass jetzt nichts ausfällt.
Aber falls die Verbindung abbrechen sollte, dann werden wir das im Nachhinein rausschneiden. Wir würden die Stelle sozusagen reparieren, damit ihr, liebe HörerInnen, das nicht mitmachen müsst. Beziehungsweise ihr wisst jetzt nicht, was wir repariert haben.
Aber wie immer, bevor wir anfangen, hier die Bitte, uns bei unserer Arbeit zu unterstützen. Geht auf unsere Webseite, klickt dort auf Unterstützen und entscheidet euch für eine Spende, eine kleine oder eine große. Denn Podcast-Produktion, so viel können wir sagen, ist viel Arbeit.
Und ja, ums Arbeiten geht es auch in dieser Episode wieder einmal, aber um eine ganz besondere Art von Arbeit. Es geht bei uns heute ums Reparieren. Denn obwohl glasklar ist, dass unser Konsum ein ganz zentraler Treiber der Klimakatastrophe ist, obwohl wir sofort aus der Logik des Verbrauchens aussteigen und jedes bisschen Material und Energie möglichst effizient nutzen müssen, spielt die Reparatur bislang eine viel zu kleine Rolle in der Bekämpfung der Klimakrise.
Ja, und wie wir in dieser Folge sehen werden, wird mit dem Reparieren Politik gemacht. Reparatur ist ein zentraler Hebel gegen die Wegwerflogik. Die Reparatur ist eine Intervention in einem System, wo ständig etwas kaputt geht. Vom T-Shirt bis zum Laptop. Gegenstände werden heute für eine viel zu kurze Lebensdauer produziert. Die Industrie macht Umsatz und die kaputten Geräte werden dann meistens weggeschmissen. Das Problem ist also doppelt, sowohl bei der Herstellung als auch bei der Entsorgung. Beides zerstört unsere Lebensgrundlagen.
Warum so wenig repariert wird, wie sich das ändern kann, das schauen wir uns heute genauer an. Von Computern bis hin zu Gebäuden. Wir beginnen im Repair-Café und enden beim Recht auf Reparatur. Besprechen alles zwischen Quick-Fix und Techno-Fix.
Treibhaus, der Klimapodcast.
Mit Anna Fierz.
Und Christoph Keller.
Mit dabei ist auch Lena. Lena Schubert in Berlin. Sie hat für uns recherchiert über das Reparieren. Hallo Lena.
Hallo Anna und hallo Christoph.
Hallo Lena. Lena, du hast für diese Episode zwei ExpertInnen getroffen, nämlich zum einen Melanie Jäger-Erben, sie ist Professorin für Technik- und Umweltsoziologie, und Silke Langenberg, sie ist Architekturprofessorin, die einen neuen Reparaturkurs an der ETH Zürich initiiert hat. Von beiden werden wir später hören, wie die Wegwerfgesellschaft zur Reparaturgesellschaft werden kann.
Oder vielleicht wieder zur Reparaturgesellschaft werden kann. Früher war es völlig normal, Socken zu stopfen oder die kaputten Stiefel zur Schuhmacherin zu bringen. Gerade in der Schweiz hat das Reparieren Tradition, genau wie die Qualitätsproduktion, also das Herstellen von Gegenständen, die beständig sind und somit gut reparierbar.
Dass es war, hat sich in den letzten Jahrzehnten aber stark geändert. Wie alle anderen Industrienationen ist auch die Schweiz zur Wegwerfgesellschaft geworden. Und das hat drastische Folgen. Die Herstellung unserer Verbrauchsgüter kostet Energie, kostet Wasser, kostet Rohstoffe, zunehmend eben auch seltene Erden, für deren Abbau viele Menschen sterben. Und hinzu kommt natürlich der CO2-Ausstoß.
Eigentlich würden wir an dieser Stelle gerne sagen, wie viel CO2-Äquivalente durch das Reparieren gespart werden können, aber es ist wirklich schwer, das alles zu summieren, denn Reparieren ist ein Querschnittsthema, das fast alle Sektoren betrifft, so wie der Konsum eben auch fast alle Sektoren betrifft. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen E-Scooter kaufe, würde das meistens nicht in Konsum, sondern in Mobilität gerechnet werden. Und dieses Beispiel zeigt schon, wie kompliziert es eben ist, das eine dem anderen zuzurechnen.
Genau. Leichter ist es, wenn wir uns einfach die Emissionen der Produktion in den einzelnen Herstellungsbereichen anschauen. Wenn wir uns jetzt die globale Textilindustrie angucken, dann ist die Schätzung zufolge für etwa 10% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Und das ist zusammen sogar mehr als Luft- und Schifffahrt addiert. Diese Emissionen ließen sich durch Reparatur natürlich stark reduzieren. Das Gleiche gilt auch fürs Abfallaufkommen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auf elektrische Geräte schauen. Laut einer Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz von 2021 fallen in der Schweiz jährlich 23 Kilo Elektroschrott pro Kopf an.
Und gerade diese Geräte ließen sich eigentlich oft retten. Aber die Schweiz hat eine andere Strategie. Seit 1998 gibt es ein Recycling-System für Elektroschrott. Je nach Quelle werden hier über 90% Elektromüll recycelt. So soll verhindert werden, dass sich der Schrott zu riesigen Mülldeponien im Ausland auftürmt. Auch bei den meisten anderen Konsumabfällen setzt die Schweiz auf Recycling.
Genau, vielleicht könnte man also sagen, die Schweiz versucht, eine Recycling-Gesellschaft zu werden. Aber es gibt da ein Problem, denn beim Recycling gibt es immer einen Verlust von Material und von Energie. Und das bedeutet eben Abfall und Emissionen. Viel nachhaltiger dagegen wäre das Reparieren.
Das heißt also, wir müssen die Prioritäten verschieben. Reparieren muss zuerst kommen, dann das Recyceln und wirklich nur im Notfall sollten wir deponieren oder verbrennen.
Ganz genau. Reparieren klingt eben manchmal so niedlich. Man hat sofort TüftlerInnen in Latzhose vor Augen, in kleinen Werkstätten, mit zahllosen kleinen Schubladen für Ersatzteile und Werkzeug. Das wirkt vielleicht erstmal unpolitisch, aber mir hat die Recherche wirklich gezeigt, Reparieren ist ein radikaler Akt. Und die Forderung nach einer echten Reparaturgesellschaft, in der Reparieren keine Nische bleibt, sondern eben Alltag ist, das ist ein zentrales Element im Kampf um Klimagerechtigkeit. Eine Reparaturgesellschaft würde die Emissionen der Wohlstandsgesellschaften drastisch senken und sogar die Macht der Konzerne und der SpekulantInnen untergraben.
Aber bevor wir dahin kommen, fangen wir mal ganz klein an, in unserem Alltag. Denn es gibt ständig einen Anlass, irgendwas zu reparieren.
Ja, das habe ich auch gemerkt. Bei mir gingen letztens mein Wasserkocher und mein Toaster kaputt. Aber wie ich mit dem Reparieren anfangen soll, das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Oft ist es gar nicht so schwer, die Dinge wiederherzustellen, aber wie es dir, Lena, geht, geht es auch mir und so geht es vielen anderen Menschen auch. Den Menschen fehlt das Wissen. Es gibt deswegen immer mehr Repair-Cafés. Menschen können dann zu festen Terminen kaputte Gegenstände mitbringen und Freiwillige unterstützen sie dann bei der Reparatur. Ein tolles Konzept, das ich mir mal anschauen wollte. Also bin ich letzten Samstag ins Repair Café in Bottmingen gefahren. Das ist in Basel-Land. Auf unserem Instagram-Account könnt ihr Fotos sehen, wie das aussieht. Und jetzt könnt ihr zuhören. Es ist ein frühlingshafter Samstagmorgen und in der Gemeindestube in Bottmingen kommen Menschen vorbei mit ganz unterschiedlichen Dingen. Die Gemeindestube gehört zum alten Dorfkern. Die Gebäudezeile sollte zu einem Zeitpunkt ganz abgerissen werden, wurde dann aber restauriert. Hier findet heute ein Repair-Café statt.
Heißt ihr, zum Reparieren?
Ja, an ja, gerne.
Aber nein, bringen Sie es.
Aha.
Was ist?
Lampe.
Nachdem die Besuchenden beim Empfangsteam einen Zettel zur Reparatur ausfüllen, warten Sie mit Ihrem Gerät. Im angrenzenden Mehrzweckraum sind Stationen eingerichtet. An 7 Tischen verteilt sind unterschiedlichste Reparaturen im Gang. Sobald eine Reparatur abgeschlossen ist, wird die nächste Person aufgerufen.
Rasierapparat.
Was ist ein Trötli los?
Also von mir aus gesehen ist ein Trötli los.
Aha.
Sehen Sie das doch super?
Ich sitze bei Tommy zwischen Lötkolben, Schere, Zange, Leim, Tischleuchte, Multimeter. Den Tisch hat er zum Schutz abgedeckt, den Karton genau zugeschnitten. Tommy, das ist Thomas Schwab. Er hat das Repair-Café in der Nachbarsgemeinde Binningen gestartet.
Ich habe natürlich von dieser Idee auch über Medien gelesen, dass es das gibt. Ich habe dann ein bisschen recherchiert, was andere schreiben dazu. Und bin dann vor allem auf das gestossen vom Konsumentinnenschutz. Und die haben dann quasi pfannenfertige Hilfestellungen. Ich denke, also die Gründung von einem Repair-Kaffee ist relativ einfach. Also so. Dann ist einfach die Frage, ob Leute dabei bleiben. Und das ist jetzt bis jetzt der Fall, das ist toll.
Tommy ist pragmatisch unterwegs. In Binningen sitzt er für die Grünen im Einwohnerrat. Beim Repair-Café sucht er nach unmittelbaren Lösungen, hilft hier und dort.
Das ist eigentlich, braucht ja einfach den Mut. Vor allem ein Gerät, wo man sonst sowieso vorgeht, wo kann man sie auch noch aufschrauben, oder?
Noch in diesem Satz wird er unterbrochen.
Ein Rollschneider. Was geht? Ist mit dem Schaf? Ja. Mit Zahlen.
Kann man das überhaupt auseinandernehmen?
Ja, das kann man sicher auseinander. Ist irgendwie zusammengesetzt worden.
Die Idee war, das Repair-Café alle 2 Monate in Binningen anzubieten. Dann hat sich die Umweltbeauftragte der Gemeinde Bottmingen eingeschaltet und gefragt, ob das Repair-Café nicht auch ab und zu in Bottmingen stattfinden könnte. Die Nachfrage ist da, die Menschen wollen Dinge reparieren.
Es ist jetzt so ruhig, wir haben es, glaube ich, noch nie gehabt. Also wir haben einmal den besten vorletzten Anlass, haben wir 62 Artikel geflickt oder so. Dann geht der Zapfen ab.
Ich finde es nicht unbedingt ruhig heute. Die ReparateurInnen haben so einiges zu tun, und zwar alles Mögliche. Flaschenöffner, Krug, Bluetooth-Boxen, Lampen, Milchschäumer, Computer, Schere, Spitzer, Staubsauger. Für Reparaturen im textilen Bereich und fast von Anfang an schon dabei ist Judith Flück.
Wenn es so ein Loch ist, tue ich es von der rechten Seite nähe, weil dann ist siehst du das nachher noch viel weniger, wird es eigentlich feiner.
Es ist ein Auseinandernehmen, ein Experimentieren, ein gemeinschaftlicher Ort des Reparierens, ein sich Auseinandersetzen mit den Dingen, und es findet ein Wissenstransfer statt.
Es kommen natürlich auch Leute mit Taschen oder Verschlüssen. Da kann man natürlich nicht immer helfen, es kommt immer darauf an, was es ist. Und dann tut man aber auch je nachdem anleiten oder sagen, was sie sonst noch fündig werden könnten. Und was immer gut ist, wenn man noch den gleichen Faden hat oder alles, was noch zu einer Tasche oder zu einem Kleidungsstück gehört, mitbringt.
Judith polstert Möbel und restauriert auch schon mal ein Sofa, dies aber außerhalb des Repair-Cafés.
Und noch ein Lied mit der Maschine?
Nein, weil der hier ist scharf. Der hier bin ich nicht ganz sicher, aber der hier ist
scharf. Die ReparateurInnen fragen sich gegenseitig, wenn sie nicht sicher sind. Von Beginn an dabei war auch Maya Preiswerk.
Nebst den Leuten, die so hoch konzentriert arbeiten, probieren Geräte zu flicken und oft auch mit Erfolg, kann man wirklich sagen, brauchen wir einfach auch ein Team für Empfang, für Organisation, für Verpflegung vom Team, für Kundenbetreuung und Haftungszettel und alle die Geschichten, die man halt auch muss ausfüllen. Weil wir machen ja auch eine Statistik von jedem Anlass, wie viele Leute sind da gewesen, wie viele Geräte sind erfolgreich geflickt worden, wie viele Beratungen hat es gegeben.
Maya ist Gründungsmitglied und als es losging, war sie noch nicht lange pensioniert. Sie ist auf Zack und hat den Überblick.
Sitzungen haben wir zum Glück sehr selten. Jetzt haben wir einmal eine gehabt, weil es gibt dann so Themen, die Dauerbrenner sind und die müssen wir dann mal im Team besprechen. Wie zum Beispiel, flicken wir weiterhin Kaffeemaschinen? Nehmen wir die an. Wir müssen feststellen, dass das so aufwendig ist und so zeitfressend, eine Kaffeemaschine auseinandernehmen und dann auch noch flicken oder wieder zusammensetzen, dass wir an der letzten Sitzung jetzt beschlossen haben, wir nehmen das in unsere Vorschau in den Zeitungen, dass wir keine Kaffeemaschine mehr annehmen. Was die meisten Leute sehr schade finden, weil die sind manchmal mit riesigen Vollautomaten, die nicht mehr gelaufen sind.
Die Begegnungen und der Austausch sind wichtige Aspekte. Ein Repair-Café ist ein sozialer Ort. Gewisse Menschen sind heute das erste Mal hier.
Der Milchschäumer, das liegt mir am Herzen. Und der wird zwar warm, aber die Milch schäumt nicht mehr. Und ich bin kein Profi, ich verstehe gar nichts von dem. Und für das gibt es doch Profis und die machen da ihren Job sehr gut, sehe ich. Sehr beeindruckend.
Zurück beim älteren Mann mit seinem Rasierer, der schon über 40 Jahre alt ist und bis jetzt immer funktioniert hat.
Jetzt muss ich schauen, ob es der richtige Weg ist.
Und er kennt auch seinen Rasierer schon ziemlich gut. Aber er schaut Tommy aufmerksam zu, wie dieser alle Stellen prüft, um herauszufinden, was genau das Problem ist. Und am Schluss wird er den reparierten Rasierer wieder mit nach Hause nehmen können.
Ja, das, was du im Repair-Café erlebt hast, Anna, das hat Melanie Jäger-Erben erforscht. Sie ist Technik- und Umweltsoziologin an der BTU Cottbus und Schwerpunkt ihrer Forschung ist die Reparaturkultur. Dazu gehören eben auch die Repair-Cafés. Im Interview hat sie mir bestätigt, dass Reparieren eigentlich Beziehungsarbeit ist, wie eben bei dem Rasierer, von dem wir gerade gehört haben.
Man eignet sich Dinge halt mehr an. Wer einmal einen Wasserkocher entkalkt hat, was ja auch eine Art von Reparatur ist, ja, so eine wartende Reparatur sozusagen, eine wartende Wiederherstellung, der kennt sich mit Wasserkochern einfach besser aus. Der weiß vielleicht auch beim nächsten Wasserkocherkauf, wenn dann wirklich das Ding mal kaputt ist, da achte ich mal darauf, dass der vielleicht nicht so viele Ritzen hat, ja, wo sich der Kalk festsetzen kann. Der achtet vielleicht darauf, dass die Dinge einfach aufzuschrauben sind, falls man mal an irgendwelche Stellen rankommen muss, die halt verkalkt sind. Das heißt also, ich schaffe es über die Reparatur, die Dinge eigentlich mehr zu besitzen. Ich weiß darüber mehr. Ich kann dann auch für die Zukunft, wenn ich was Neues kaufe oder eben das Ding nochmal reparieren muss, kann ich das besser entscheiden sozusagen. Das heißt also, ich werde eigentlich eigenständiger durch Reparatur.
Beim Auseinandernehmen von kaputten Geräten geht es nicht nur um Selbstwirksamkeit, sondern eben auch um System. Das sagt Melanie Jäger-Erben.
Wir erkennen eben auch genauer, was wir da zum Teil kaufen und in welchem System wir eigentlich so leben. Ja? Also eben diese Erfahrung, dass Dinge so verklebt sind, dass man sie eigentlich nur durch Zerstörung aufmachen kann, das ist für viele so ein Aha-Erlebnis, zu sagen, warum sind die Dinge denn so designt? Ja? Also was soll das? Ist da wirklich an mich gedacht worden beim Design der Dinge oder ist daran gedacht worden, möglichst viel zu verkaufen, möglichst einfach herzustellen, möglichst billig herzustellen?
Was mich jetzt interessiert, wir haben jetzt von Wasserkochern gesprochen oder von Rasierern. Ist das denn in allen Produktionsbereichen so? Also wenn ich jetzt an Autos denke, die werden ja selten einfach weggeschmissen, wenn sie kaputt gehen. Da wird ja meistens noch repariert.
Kleine Reparaturen, klar, gerade bei großen, teuren Sachen, ne, Autos oder großen Maschinen, da ist Reparatur völlig normal, weil die kann man nicht ständig neu produzieren. Und auch im Industriebereich, ja, wenn sozusagen Business to Business miteinander Geschäfte macht, dann wird da auch viel mehr repariert und gewartet, weil es da eben um teure Gegenstände geht. Aber ansonsten, wenn wir so im Alltag reparieren wollen, sind unsere Systeme darauf schlecht vorbereitet, ja, weil sie eben keine Ersatzteile bieten, weil Reparieren viel zu teuer ist im Gegensatz zum Neukauf, weil es auch viel schwieriger ist, da Infrastrukturen und Angebot und Dienstleistungen zu finden.
Es gibt ja auch Unternehmen, die selbst die Reparatur anbieten, die weniger auf geplante Obsoleszenz setzen. Damit ist geplanter Verschleiß gemeint. Wenn Unternehmen die Gegenstände so konstruieren, dass sie ausgerechnet nach Ablauf der Garantie kaputt gehen und man sie ersetzen muss.
Genau, aber nicht alle Unternehmen tun genau das so offen. Laut der Expertin gibt es da Unterschiede zwischen den Herstellern.
Generell kann man sagen, dass Unternehmen in einer linearen kapitalistischen Wachstumsökonomie sehr viel mehr daran interessiert, die Dinge zu verkaufen, als Dinge zu erhalten. So, ne? Also es wird bis zum Point of Sale gedacht, so, und bis zu dem Moment, wo sozusagen der Tauschwert des Produktes maximal ist, sozusagen. Ne? Und darauf wird sozusagen die industrielle Produktion ausgerichtet. Trotzdem gibt es ein Interesse der Herstellenden, gerade von denjenigen, die sehr bekannt sind und die so auch teure Produkte anbieten, dass sie eben vertrauenswürdig erscheinen und auch, dass eine Art Qualität auch mitverkauft wird oder ein Qualitätsversprechen.
Ja, und das ist ein Versprechen, das ja nicht unbedingt gehalten wird. Ich denke da an Apple. Vor kurzem habe ich mein MacBook Air zur Reparatur gebracht. Da war die Batterie kaputt. Das MacBook ist allerdings 6 Jahre alt und der Reparaturdienst meinte, das sei eben ein altes Teil. Es fiel das Wort Vintage. Und sie wüssten nicht, ob sie da überhaupt noch Ersatzteile haben. Am Ende hat es dann doch geklappt, aber mir wurde gesagt, ich hätte Glück gehabt. Mit anderen Worten, nach 6, 7 Jahren ist dann ein MacBook Air offenbar überhaupt nicht mehr reparierbar.
Tatsächlich geben viele Menschen schon viel schneller auf als dieser Reparaturdienst und du, Christoph. Die Leute kaufen sich einfach ein neues Gerät, weil kaputt ist kaputt. Denkt man vielleicht. Aber tatsächlich sind Vollschäden ja selten. Eigentlich ist die Hardware von so einem Gerät dann ja noch voll funktionsfähig, wenn eben die Ersatzteile da wären.
So ähnlich ist es ja mit der Software. Gerade Apple stellt da meist auch viel zu früh den Support für, in Anführungs- und Schlusszeichen, ältere Modelle ein, obwohl die eigentlich viel länger genutzt werden könnten. Geplante Obsoleszenz ist also manchmal geschickt versteckt.
Genau, und manchmal versteckt die sich auch unter der glänzenden Oberfläche von so einem Gerät, nämlich im Inneren. Bei Apple stößt man da ganz schön oft auf filigrane Konstruktionen, wenn man überhaupt so weit kommt, weil das meiste lässt sich nicht einfach aufschrauben, sondern ist verklebt. Und wenn man das reparieren will, macht man also schon beim Öffnen im Zweifelsfall mehr kaputt. Das könnte man reparaturfeindliches Design nennen und Apple steht schon lange in der Kritik, gerade bei iPhones. Beim iPhone 13 war das besonders extrem, wenn unabhängige ReparateurInnen, also kleine Werkstätten oder eben Privatpersonen, das Display austauschen wollten, dann funktionierte das Gerät danach nur noch eingeschränkt. Das jedenfalls konnte iFixit in mehreren Tests bestätigen.
iFixit, das ist eine Online-Plattform, auf der Reparaturanleitungen für alle möglichen Dinge frei verfügbar sind. Quasi ein Wikipedia fürs Reparieren. Aber iFixit macht auch Reparaturtests.
Ja, also es kommen ja ständig neue Produkte auf den Markt und für so ein neues iPhone muss die passende Reparaturanleitung dann ja erstmal entwickelt werden. Und in diesem Fall hat iFixit das dann auch öffentlich angeprangert, was dabei herausgefunden worden ist.
Und was hat denn bei diesem reparierten iPhone genau nicht mehr funktioniert?
Also tatsächlich war da ein kleiner Controller installiert, der sofort gemerkt hat, wenn das Display ausgetauscht wurde. Das heißt, nach jeder Reparatur musste das Gerät mit einer speziellen Software durch Apple freigeschaltet werden. So konnten von Apple zertifizierte Reparaturdienste die Sperre aufheben. Bei unabhängigen ReparateurInnen, wie den Leuten von iFixit, wurden nach der Reparatur dauerhaft Fehlermeldungen angezeigt und auch die Gesichtserkennung funktionierte einfach nicht mehr.
Naja, auf die Face-ID verzichten ja viele freiwillig, aber hier geht es ums Prinzip, dass eben ganze Funktionen nicht mehr verfügbar waren.
Genau, und dass das eben geplant war. Bei Apple ist das Prinzip eindeutig. Auch bei früheren Varianten fielen nach Display-Ersetzungen einzelne Funktionen aus. Das ging teils bis zur Unbenutzbarkeit. Ähnliches war festzustellen, wenn der Akku ausgetauscht wurde. Und das ist ziemlich problematisch, weil Akku und Display eben die Teile von einem Smartphone sind, die am häufigsten ersetzt werden müssen. Das ist also eine klare Strategie. Und das hat mir auch Melanie Jäger-Erben, die Expertin, im Interview bestätigt.
wenn Sie dann sozusagen Reparatur mit einbeziehen in Ihr Geschäftsmodell, dann ist auch sehr oft das Interesse, und da ist zum Beispiel Apple ja ganz vorne dabei, das Interesse, das unter Kontrolle zu halten, ja, und eben auch aus der Reparatur möglichst viel Gewinn rauszuholen, ja, indem halt die Reparatur sehr stark eingeschränkt wird. Also reparieren ist möglich. Apple-Geräte halten auch oft sehr viel länger als andere Geräte, weil sie eben so einen hohen Wiederverkaufswert haben, weil sie eben auch sehr teuer verkauft werden. Und die Reparatur ist schon möglich, wird aber eben so stark eingeschränkt, dass sie nur von ganz bestimmten Akteuren ausgeführt werden kann, die eben von Apple lizenziert oder protegiert werden sozusagen. Und auch die Ersatzteilverfügbarkeit und die Art und also die Ersatzteilmöglichkeiten, die man da nutzen kann, die werden auch sehr stark eingeschränkt. Also das sind alles extreme Beschränkungen, die auf eine sehr starke Kontrolle aus sind des ganzen Marktes sozusagen, worüber dann wieder Gewinne maximiert werden.
Übrigens versuchen die Hersteller nicht nur bei Konsumartikeln wie eben Koffern oder Smartphones Gewinn mit der Reparatur zu machen. Auch die Gesundheitsdienste sind zum Beispiel betroffen. Krankenhäuser und Praxen, die sind ja heute voller Medizintechnik. Aber auch die Hersteller von Krankenhaustechnik erschweren solche Reparaturen. Sie wollen nämlich selbst Profit damit machen. Krankenhäuser kennen dieses Problem natürlich schon lange und Reparaturaktivistinnen auch. Aber während der Covid-Pandemie erfuhr dann auch mal eine größere Öffentlichkeit davon. Denn damals liefen ja die Beatmungsgeräte auf Hochtouren, rund um die Uhr. Und natürlich gingen genau diese Beatmungsgeräte auch öfter kaputt.
Keeping equipment working under the stress of the COVID-19 pandemic is a matter of life and death. This is no time to try and squeeze hospitals into paying extra for proprietary repairs. Manufacturers claim that these restrictions are in place to ensure safety, but in 2018, the FDA found third-party repair carries no additional risk and that both they and manufacturers provide high-quality, safe and effective servicing of medical devices.
Ja, das ist ein Auszug aus einem YouTube-Video von der US-amerikanischen NGO PIRG, Public Interest Research Group. Gemeinsam mit MedizinerInnen und der Plattform iFixit, von der wir ja schon gehört haben, dieses Online-Reparatur-Wiki, also gemeinsam mit diesen Partnern hat die Organisation PIRG damals eine Kampagne gegen die Hersteller der Beatmungsgeräte geführt.
Was wurde denn genau kritisiert?
Auch bei Beatmungsgeräten haben die Hersteller in den letzten Jahren immer mehr Reparaturhürden geschaffen, um eben selbst Geld mit der Wartung und auch der Reparatur zu machen. Sie ließen sich die kaputten Geräte einschicken, das hat dann zu ewigen Wartezeiten geführt, oder sie boten teure Reparaturschulungen für Externe an, also für KrankenhaustechnikerInnen zum Beispiel.
Okay, aber wenn es jetzt um Leben und Tod geht, warum haben dann die Biomeds in den Krankenhäusern nicht einfach trotzdem mit angepackt und haben einfach ohne Schulung selbst repariert?
Naja, also erstens braucht man für eine sichere Reparatur eine Anleitung und nur wenige Hersteller haben diese während der Pandemie auch veröffentlicht. iFixit, das Reparaturwiki, hat es damals trotzdem geschafft, relativ viel Reparaturwissen über neue und auch über alte Modelle zu sammeln und online zu stellen. Aber auch das hatte Grenzen, denn gerade viele neue Geräte haben Software-Schlösser, genau wie das iPhone 13, von dem ja schon die Rede war.
Also auch diese Sperren mussten nach einer Reparatur erst deaktiviert werden mit einem speziellen Software-Schlüssel, den nur der Hersteller zur Verfügung stellt.
Ganz genau.
Das zeigt ja, dass die Hersteller selbst im Fall absoluter Notstände noch Geld mit der Reparatur machen wollen. Profite also über Leben stellen. Ziemlich beunruhigend angesichts der zunehmenden Häufung von Krisen.
Das Argument der Hersteller dürfte vielleicht lauten, dass es hier eben um Leben und Tod geht. Und weil es um Leben und Tod geht, sei es eben wichtig, dass die Reparatur von Medizintechnik professionell gemacht wird.
Ganz genau, und das stimmt ja auch. Aber wie die NGO-Vertreterin im Video erwähnt hat, befand eine Studie der FDA, das ist die US-amerikanische staatliche Behörde für medizinische Produkte, dass die TechnikerInnen in den Krankenhäusern, die dort eben Biomeds heißen, diese Reparaturen völlig ohne Risiken machen können.
Und selbst wenn man auf eine spezielle Ausbildung für jedes einzelne Gerät besteht, dann müssen diese Schulungen eben günstiger sein, dürfen kein Geschäft für die Hersteller sein.
Der Fall ist auf jeden Fall drastisch und deswegen ging er damals auch durch die Presse. Plötzlich wurde breit diskutiert, auch abseits von Repair-Cafés und Klimabewegung, wie strategisch und wie skrupellos unabhängige Reparaturen verhindert werden, selbst wenn es um Leben und Tod geht.
Heißt das also, die Kampagne konnte etwas bewirken?
Bei den Beatmungsgeräten haben manche Hersteller Zugeständnisse gemacht, auch weil sie wirklich irgendwann zugeben mussten, dass sie der Flut von Reparaturanfragen einfach nicht gerecht werden können.
Du hast ja gesagt, dass es auch bei Apple schon viel öffentliche Kritik gab. Der Fall wirkt natürlich weniger dramatisch oder weniger drastisch, aber tatsächlich geht es bei unserem Alltagskonsum ja in gewisser Weise auch um Leben und Tod, weil der hohe Ressourcenverbrauch die Lebensgrundlagen von Menschen weltweit zerstört. Also, um es kurz zu machen, hat auch Apple mittlerweile eingelenkt.
Apple hat auf jeden Fall auf die Kritik reagiert. Mit einem Software-Update wurde die Reparatursperre beim iPhone 13 einfach deinstalliert. Außerdem bietet das Unternehmen mittlerweile Reparaturanleitungen und auch Ersatzteile für ausgewählte Modelle. Es setzt aber immer noch teures Spezialwerkzeug für solche Reparaturen voraus. Am Ende kostet das dann oft ähnlich so viel wie eine zertifizierte Reparatur.
Also wir sind bei Apple noch sehr weit entfernt vom Fairphone, das ja diese Probleme alle ein Stück weit gelöst hat. Aber wäre das denn so etwas wie eine PR-Maßnahme von Apple einfach gegen die Kritik? Wie schätzt du das ein, Lena?
Also ich sehe das ganz ähnlich und ich habe über diesen Fall auch mit unserer Expertin Melanie Jäger-Erben gesprochen. Auch sie sieht Apple kritisch, sagt aber, das kalifornische Unternehmen sei für die KritikerInnen noch ein verhältnismäßig greifbares Ziel im Vergleich zu anderen, ich sage es mal in Anführungsstrichen, Herstellern.
Hier gibt's ganz viele Player, denen ist es völlig egal, ob sie Qualität verkaufen oder nicht. Die sind da und dann sind sie wieder weg. Ja? Die wollen ganz schnell Geld abschöpfen. Und das ist das Problem von so einem riesigen globalisierten Markt, wo es sehr stark darum geht, gar nicht Produkte zu produzieren und zu verkaufen, ja? Wie das jetzt Apple oder andere berühmte IT-Anbieter machen, sondern es geht denen darum, möglichst viel Geld abzuschöpfen in kurzer Zeit, um es am Finanzmarkt halt zu investieren, also Finanzspekulation zu machen. Und das ist hochproblematisch. Also das ist sozusagen etwas, was eigentlich jede Bemühung für eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft torpediert, weil es eben diese Möglichkeit gibt, ganz schnell Geld zu machen, indem man ganz schnell irgendwie billig Produkte verkauft, billig produziert. Völlig egal, was damit passiert, weil das Unternehmen ist eh bald weg.
Okay, also auch hier haben wir es mit einer Art von Spekulation zu tun, mit einer Finanzialisierung. Das sind dann die Billighersteller, die wie Pilze aus dem Boden sprießen und ihre Produkte über Plattformen wie Temu, Shein oder AliExpress verkaufen. Das sind alles Plattformen, die ich überhaupt nicht kenne.
Also ich kriege online oft Werbung dafür. Es sind extrem günstige Preise und das lädt natürlich zum Wegwerfen ein. Denn ein Wasserkocher für 6 Franken, den werde ich wahrscheinlich nicht zum Reparaturdienst bringen. Ja, und die günstigen Preise haben ja noch eine andere Wirkung. Hochwertiger produzierte Artikel erscheinen im Vergleich plötzlich extrem überteuert. Das verzerrt auch die Wahrnehmung.
Ja, und diese Wahrnehmung verzerrt sich aber auch an anderer Stelle, nämlich wenn es um die CO2-Bilanz dieses Konsums geht. Die meisten in der Schweiz konsumierten Produkte werden ja im Ausland hergestellt. Das gilt nicht nur für diese absoluten Billigartikel. Und die Emissionen, die bei der Produktion anfallen, die werden eben oft nicht in die nationale Klimabilanz der Schweiz eingerechnet, wie auch bei anderen Ländern nicht. Graue Emissionen nennt man sie daher und es geht um riesige Summen. Laut Global Carbon Atlas lagen die Inlandemissionen der Schweiz 2021 bei 35 Megatonnen, aber die Emissionen von importierten Gütern waren fast 3-mal so hoch. Das bedeutet auch 3-mal mehr CO2 pro Kopf. Das sind die Zahlen für die Schweiz, aber ich nehme an, für Deutschland und andere Länder ist das ganz ähnlich.
Mit den grauen Emissionen haben wir uns auch beim Thema China auseinandergesetzt, bei unserer Episode 32. Und schon erschreckend, dass diese Billigplattformen, von denen wir gesprochen haben, genau in dieser Phase entstehen, in der die Klimakrise schon katastrophal weit fortgeschritten ist. In einer Zeit, in der wir eigentlich auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft sein müssten. Also einer Wirtschaft, in der Ressourcen so effizient und schonend wie möglich verwendet werden. Wo also immer erst einmal repariert wird und erst an zweiter Stelle recycelt. Doch um da hinzukommen, brauchen wir ja eine krasse Kehrtwende, lokal wie global. Kurz gesagt, wie kommen wir vom Repair-Café zur Reparaturgesellschaft?
Das ist eine sehr gute Frage und Melanie Jäger-Erben, unsere Expertin, hat da einige spannende Beobachtungen aus ihrer Forschung. Es gibt nämlich sehr viele AkteurInnen, die sich mit ganz unterschiedlichen Strategien für diesen Wandel einsetzen. Sie fasst das alles unter dem Begriff Reparaturbewegung zusammen.
Bünde, neue Verbünde und Netzwerke entstehen, die eben das Ganze vorantreiben und eben auch versuchen, das aus dieser, sag ich mal, vielleicht zivilgesellschaftlichen Nische so ein bisschen rauszukriegen, eben zu sagen, hier, das ist auch ein Rieseninteresse von Dienstleistenden, hier einen Reparaturmarkt zu schaffen. Und da können Repair-Cafés zusammen mit den professionellen Reparaturbetrieben eben Hand in Hand arbeiten oder sich gegenseitig sozusagen bestärken. Das ist ja auch das Schöne an der, oder das Versprechen der Circular Economy, dass mehr zusammengearbeitet wird statt gegeneinander, weil das geht nur zusammen. Ja? Kreisläufe kann man nur etablieren, wenn verschiedene Akteure wissen, wo sie eigentlich im Kreislauf sind und was die anderen wollen und dann eben gemeinsam was aufbauen, also über ihre eigenen Interessen hinaus an einem übergeordneten Kreislaufinteresse zu arbeiten.
Also das heißt, unsere Expertin Melanie Jäger-Erben will, dass eben das Repair-Café in Bottmingen, wo du warst, Anna, dass diese kleine Werkstatt, in der mein MacBook repariert wurde, dass die alle sich zusammenschließen, dass sie nicht einfach sich als Konkurrenz verstehen oder als einzelne AkteurInnen, sondern dass sie tatsächlich kooperieren.
Ja, und sie könnten untereinander KundInnen vermitteln, aber auch Reparaturwissen oder eben Ersatzteile austauschen. Und so würde natürlich das Reparieren für die Bevölkerung deutlich unkomplizierter. Ein Reparaturmarkt hätte aber noch weitere Vorteile für die Menschen vor Ort. Denn wenn der lokale Reparatursektor wächst, können vor Ort viele klimafreundliche Jobs entstehen. Zum Beispiel auch für Menschen, deren Arbeitgeber sie wegen der Klimawende entlassen hat. Zum Beispiel in der Kohleindustrie. Also ein echter Reparatursektor könnte dann auch eine Perspektive für sie bieten und am Ende vielleicht sogar gespaltene Gesellschaften kitten.
Ja, es gibt eine Unterstützung aus der Bevölkerung, weil eben Reparatur immer noch angesehen ist, ja, und auch durch verschiedene Milieus politische Orientierungen hinweg. Ja, es ist also eine der wenigen Themen, die nicht triggern. Ja. Also das ist eine der wenigen ressourcenschonenden, umweltschonenden Tätigkeiten, die nicht triggern.
Also das ist ja schon sehr spannend und schon fast ein Rezept für erfolgreiche Lokalpolitik, also Repair-Politik gewissermaßen und lässt sich ja auch erweitern. Ich musste nämlich gerade nochmal an das Recyceln denken. Es könnte ja auch Kooperationen geben zwischen Recyclinghöfen und ReparateurInnen. Wenn Mensch zum Beispiel an die Abgabestellen für Elektroschrott denkt, da könnte die Politik doch ansetzen und quasi ein Reparaturprojekt vorschalten.
In Bern ist genau das erprobt worden. Es gab dort ein Pilotprojekt. In zwei Entsorgungshöfen konnten die Menschen leicht beschädigte Geräte abgeben. In wenigen Monaten kamen über 600 zusammen. Manche davon waren noch voll funktionsfähig. Ein Start-up hat alle Spenden überprüft und vieles repariert. Und anschließend wurden die Geräte dann auf Ricardo durch ein Arbeits- und Integrationsunternehmen verkauft, das alles nicht gewinnorientiert.
Das ist ein sehr schönes Beispiel. Tatsächlich fördert die Politik den Reparatursektor tatsächlich eher durch Subventionen, zum Beispiel mit einem Reparaturbonus. In Thüringen konnten BürgerInnen bis Ende 2023 jährlich bis zu 100 Euro Prämie beantragen, wenn sie Reparaturdienstleistungen wahrnahmen. Ein anderes Mittel sind Steuernachlässe auf Reparaturservices. Das gab es zum Beispiel in Schweden. So soll das Reparieren günstiger als das Neukaufen werden.
Ich frage mich aber schon, machen solche Subventionen wirklich Sinn? Reparaturen sollten ja gar nicht erst so teuer sein, dass sie sich nur durch Zuschüsse lohnen. Das stützt doch eher das System. Kann die Politik da nicht mehr tun, gerade national?
Ja, tatsächlich hat das Schweizer Parlament vor kurzem ein Gesetz zur Kreislaufwirtschaft beschlossen. Darin soll die Wiederverwendung vor der Entsorgung, also dem Wegwerfen, Vorrang haben. Für die Förderung dieser Kreislaufwirtschaft setzt das Parlament aber vor allem auf freiwillige Maßnahmen. Also es ist nicht vorgesehen, dass es hier Verbote geben soll oder auch nur strikte Regelungen. Ich bin gespannt, ob das auch wirklich funktionieren wird.
Ja, ob das wirklich klappt ohne Regulierungen? Nach allem, was wir gehört haben, lässt sich ein Umsteuern nur durch klare Vorschriften erwirken. Insbesondere eine Stärkung des Reparierens ist nicht komplett ohne Eingriffe in die Produktion möglich, denn von da kommen ja die Geräte und wie wir gesehen haben oder jetzt gehört haben, oft auch die Anleitungen und die Ersatzteile.
Und für genau solche Regulierungen setzt sich auch die Reparaturbewegung ein. Also das heißt, ReparateurInnen und Privatpersonen, aber auch bekannte Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen schließen sich zusammen, von lokal bis international, zum Beispiel im Verbund Runder Tisch Reparatur im deutschsprachigen Raum oder auch PIRG in den USA, Stichwort Beatmungsgeräte, haben wir ja auch schon gehört. In der EU gibt es die Organisation Right to Repair Europe, und die konnte letztens tatsächlich einen ersten Erfolg für sich verbuchen.
Für Verbraucher in der Europäischen Union soll es in Zukunft einfacher und billiger werden, defekte Produkte reparieren zu lassen, statt sie neu zu kaufen. Vertreter des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten einigten sich in der Nacht auf ein Recht zur Reparatur für bestimmte Produkte, wie zum Beispiel Kühlschränke, Staubsauger oder Handys. Manche Waren wie Kopfhörer oder Möbel sind von der Regelung ausgenommen.
Dieses Recht auf Reparatur, das gilt in der Schweiz nicht, aber laut der Stiftung für KonsumentInnenschutz hat die Schweiz schon früher Reparaturregeln aus der EU übernommen. Und das wird sie wahrscheinlich auch diesmal tun.
Und das würde bedeuten, dass dieses Kreislaufwirtschaftsgesetz, über das wir vorhin gesprochen haben, dass das dann möglicherweise durch die EU-Regelung ergänzt wird.
Was würde dann das konkret bedeuten, ein Recht auf Reparatur?
Also erstmal stehen nur Haushaltsgroßgeräte, Fahrräder, Smartphones und noch ein paar andere Sachen auf der Liste. Und wenn so ein Gerät dann kaputt geht, dann muss der Hersteller die Reparatur für die gesamte Lebensdauer anbieten. Bei einem Kühlschrank ist das deutlich mehr als die Garantie, nämlich 10 Jahre. Und wenn der Kühlschrank schon kurz nach dem Kauf repariert werden muss, also schon während die Gewährleistung, die Garantie noch gilt, dann verlängert sich diese Garantie um 1 Jahr. Außerdem soll verboten werden, Geräte mit Anti-Reparatur-Software-Schlössern zu verkaufen, also wie eben beim iPhone 13. Und auch bei Ersatzteilen sollen die Unternehmen besser informieren und sie billiger machen. Und übrigens, während der Kühlschrank repariert wird, habe ich sogar Anspruch auf ein Leihgerät.
Das tönt ja erstmal gut, aber die grundsätzliche Frage ist für mich jetzt, ich will ja gar nicht, dass die Produkte so schnell kaputt gehen.
Und interessanterweise könnte sich auch das durch das Recht auf Reparatur ändern. Melanie Jäger-Erben, die Expertin, hat gesagt,
wenn man im Design dann direkt schon mehr darauf achtet, okay, was denn ist lebensdauerrelevant? Ne? Weil es gibt so lebensdauerrelevante Teile, Elektrolytkondensatoren zum Beispiel, ja, die, wo man eben sagen kann, okay, nehme ich jetzt den 0,2 Cent Produkt oder nehme ich das 0,3 Cent Produkt? Ne? Und dann hat man da schon eine hohe Qualitätssprung drin. Ne?
Das bedeutet also, dieses Recht wird sich wahrscheinlich auch auf die Produktion selbst auswirken. Das Design könnte dauerhafter werden, aber auch reparaturfreundlicher. Denn die Hersteller wollen ja nicht mit ihren eigenen Hürden kämpfen.
Und das Beispiel zeigt ja, der Politik sind nicht die Hände gebunden. Je mehr Produktkategorien reguliert werden, je strenger die Auflagen sind, desto größer die Wirkung.
Ja, wenn man das hört, könnte man sagen, Reparatur taugt tatsächlich als politisches Konzept, lokal wie auch international. Und es gibt noch einen Pluspunkt. Das Reparieren lässt sich nämlich gut kommunizieren. Reparieren ist angesehen und wir tun es alle ständig. Das sagt zumindest die Expertin.
Wir sind daran gewohnt, das sozusagen als selbstverständlich zu achten, dass alles immer funktioniert. Aber letztlich arbeiten wir oder arbeiten ganz bestimmte Gruppen, Menschen, Sektoren ständig daran, dass diese Fragilität nicht bricht. Ja. Also das fängt davon an, dass eben Straßen ständig wiederhergestellt werden müssen, dass wir Sachen also nicht nur reparieren, sondern eben auch reinigen müssen, was auch eine Form von Reparatur ist. Ja, es wird ja auch wiederhergestellt. Es müssen ständig Dinge gewartet werden. Man muss sich darum kümmern. Es muss ständig was geschmiert werden. Das ist nicht nur bei unseren Infrastrukturen und materiellen Arrangements, sondern das ist auch in unseren Beziehungen so. Wir müssen ständig dafür sorgen, dass wir uns umeinander kümmern. Ja, also dass wir uns nicht gegenseitig überfahren im Alltag, also sowohl symbolisch als auch physisch. Für mich ist das immer, wenn man jetzt den Modus, also wenn man jetzt so auf die Zukunft schaut, auch eigentlich der Modus, in dem wir umschalten müssen. Wir haben viel zu viel zugerichtet, wir haben viel zu viel genutzt, wir haben viel zu viel rausgezogen. Jetzt geht es darum, sich zu kümmern. Ja. Sonst kriegen wir die Kurve nicht mehr, sozusagen. Und dieses Kümmern ist schon Teil von uns. Ohne Kümmern wird unsere Gesellschaft überhaupt nicht funktionieren. Wir müssen nur erkennen, dass es sozusagen das Wichtigste ist von allem. So. Weil das ist immer noch sehr marginalisiert. Das Kümmern ist immer noch so, ja, das läuft doch irgendwie. Tatsächlich muss es in den Vordergrund treten. Ja, es muss sozusagen die dominante Struktur werden, die Care-Ökonomie sozusagen.
Ja, das ist spannend, dieser Übergang zur Care-Ökonomie, weil wir wissen ja, dass Care-Tätigkeiten in patriarchalen Gesellschaften abgewertet sind, sozial, aber auch finanziell. Der Kapitalismus belohnt die Produktion, also etwas neu herzustellen. Hingegen reproduktive Tätigkeiten wie etwa Putzen oder Pflegen oder Kinderbetreuung und so weiter, all das wird viel zu wenig anerkannt. In einer Kümmergesellschaft, also in einer Gesellschaft, wo wir uns füreinander und umeinander kümmern, wäre das anders. Denn dann läge der Fokus auf der Pflege und dem Erhalt unserer Gemeinschaften und eben auch unserer Ökosysteme. Und vermutlich würden wir dann auch mit unseren Dingen anders umgehen. Wir würden sie nicht einfach wegschmeißen, sondern pflegen und reparieren, einfach weil wir wissen, dass wir ja auch eine gemeinschaftliche und gemeinsame Verantwortung haben für die Ressourcen, die wir verbrauchen.
Ja, Reparatur ist Teil der reproduktiven Tätigkeiten, aber interessanterweise wird sie bislang trotzdem nicht als Teil von Care verstanden, weil Kümmern als weiblich gelesen wird, aber die Reparatur oft als männlich gilt. Es gibt also aber trotz allem Barrieren beim Reparieren nicht nur durch die Hersteller, sondern eben auch soziale Barrieren. Das ist nicht nur das Geschlecht, sondern zum Beispiel auch Behinderung, Bildung, Sprache. Und genau das muss sich ändern. Also wir können nicht einfach an eine alte Reparaturtradition anknüpfen. Und das heißt übrigens auch, wir müssen hinterfragen, was wir überhaupt unter funktionsfähig verstehen. Also wenn wir zum Beispiel daran denken, was sich viele Menschen unter einer funktionierenden, in Anführungsstrichen, Wirtschaft vorstellen, dann ist das tatsächlich in meinen Augen eine zerstörerische, eine extraktive Wirtschaft und eben genau keine Kümmergesellschaft, keine Care-Gesellschaft.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, Lena, wir sollten also nicht unkritisch sein mit der Reparatur oder mit dem Gedanken, eben alles reparieren zu können und reparieren zu dürfen. Wir müssen auch fragen, in welchem System tun wir das und fragen, was sind denn die Ursachen des Schadens und was sind die Ziele dieser Reparatur? Das gilt ja auch ganz besonders, und das ist jetzt wieder ein neuer Gedanke, wenn es um die Reparatur von Ökosystemen geht. Ich musste eben gerade an Geoengineering denken. Da gibt es ja auch Pläne, das Wetter zu reparieren. Stichwort Technofix. Da gibt es die Idee, eben mit künstlichen Wolken den Regenmangel gewissermaßen zu reparieren, Sonnenstrahlen abzuhalten und so weiter. Und dabei wird tatsächlich nur eine kurzfristige Lösung gefunden. Also es wird ein System erhalten und repariert, das per se eben nicht funktionsfähig ist. Und das sollten wir schon auch kritisch hinterfragen.
Wie auch Carbon Capture and Storage, also das Herausziehen von CO2 aus der Atmosphäre. Und dazu haben wir ja erst gerade eine Episode gemacht. Auch das kann man als Reparatur bezeichnen.
Das Klima oder die Ökosysteme reparieren, dazu hat auch die Reparaturexpertin Melanie Jäger-Erben eine Position.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir wirklich eine extreme Bandbreite an Methoden und Herangehensweisen brauchen, um diese wahnsinnige komplexe Herausforderung, Klimawandel, Ökosystem und Veränderung und Biodiversitätsverlust irgendwie anzugehen. Aber es darf halt auf gar keinen Fall eine nur technische Lösung sein, weil die haben immer ihre Rebound-Effekte, die haben immer ihre Trade-offs, die haben immer ihre unvorhersehbaren, unintendierten Konsequenzen.
Also auch da gilt, solche Technologien sollten erst erwogen werden, wenn es keine anderen Möglichkeiten gibt. Und vorrangig sollten wir damit bereits verursachte Schäden bekämpfen. Stichwort Klimagerechtigkeit.
Und vor allem sollten wir durch echten Klimaschutz verhindern, dass noch mehr kaputt geht. Und da kommt wieder der Schraubenzieher ins Spiel. Die Krise kann nur abgemildert werden, indem weniger Konsumgüter produziert werden, weil sie länger genutzt und öfter repariert werden.
Weniger Emissionen, das heißt allerdings nicht nur weniger Handys produzieren und wegschmeißen, auch abseits von Konsumgütern müssen wir die Wegwerflogik überwinden. Zum Beispiel in der Architektur. In der Schweiz ist der Gebäudesektor nämlich für ganze 25% der Emissionen verantwortlich.
Und wegschmeißen bei Gebäuden heißt das wohl abreißen. Auch da gibt es immer mehr Initiativen, um mehr zu erhalten und weniger neu zu bauen. An der ETH Zürich startet jetzt sogar ein neues Programm für ArchitektInnen, das die Reparatur im Namen hat.
Der Zertifikatskurs Repair and Maintenance. Das ist ein ziemlich konstruktives Projekt und ich habe mit der Initiatorin und Professorin Silke Langenberg gesprochen. Zuerst haben wir die Hintergründe geklärt, warum überhaupt so wenig repariert oder genauer renoviert wird in der Architektur.
Früher war die Reparatur ein übliches Konzept. Die Reparaturfähigkeit war ein wesentliches Kriterium bei der Planung von neuen Konstruktionen, dass die Bauteile im Schadensfall wieder leicht auseinanderzunehmen sind, reparaturfähig sind, im Zweifelsfall auch leicht ersetzt werden können. Diese Reparaturfähigkeit hat im 20. Jahrhundert massiv abgenommen, vor allem durch den Einsatz industriell gefertigter Bauteile, industrieller Produktionsprozesse, die die Reparaturfähigkeit letztlich eingeschränkt haben.
Also das heißt, wie ein Smartphone besteht auch ein Gebäude aus verschiedenen Teilen und wenn dann ein Bauteil defekt ist, dann wird es komplett ausgetauscht oder sogar das ganze Gebäude abgerissen, weil die Reparatur sich nicht rechnet oder sogar unmöglich ist.
Genau, ein Beispiel wäre ein Kunststofffenster. Im Vergleich zu einem alten Holzfenster lässt sich ein industriell gefertigtes Plastikfenster gar nicht oder nur schwer reparieren. Und es ist dann natürlich billiger, ein neues Fenster einzusetzen. Das soll das neue ETH-Programm Repair and Maintenance verändern. Architektur soll reparaturfähiger werden, das sagt Silke Langenberg.
Gebäude, die reparaturfähig sind, sind in der Regel so konstruiert, dass man sie trennen kann. Das heißt, einzelne Bauteile leicht ausbauen kann, wieder instand setzen, wieder einbauen, dass man an eventuell schadhafte Punkte überhaupt drankommt, dass nicht alles verklebt ist. Und das sind eben wesentliche Prinzipien, die uns im Umgang mit dem Bestand helfen. Ob es nur eine einfache Wartung ist, eine größere Reparatur oder sogar eine Sanierung.
Okay, das wäre das Ziel. Aber was ist denn mit den vielen Bauten, die schon da sind, bei denen eben nicht auf Reparaturfähigkeit geachtet wurde?
Auch dafür können im Austausch mit Industrie und Herstellern Lösungen gesucht werden. Denn die Produzenten werden für Reparatureinsätze langsam offener, sagt zumindest die Expertin.
Es gibt einen Hersteller beispielsweise in der Schweiz, den werde ich jetzt nicht nennen. Den haben wir vor 10 Jahren bei der Sanierung eines Projektes angefragt, ob wir da nicht ein Reparaturkonzept machen können, dass wir also die Objekte ausbauen, ihm zurückgeben, reparieren und wieder einbringen. Und das hat noch vor 10 Jahren, war das kein Thema. Es kam gar kein Angebot dafür zurück. Jetzt haben wir den gleichen Hersteller wieder kontaktiert und jetzt ist ein Thema. Sie haben das sogar schon als eigene Sparte aufgenommen. Also da tut sich offenbar was.
Das tönt gut. Aber wenn sich ein paar Hersteller überzeugen lassen von einer Handvoll AbsolventInnen, wenn ein paar ArchitektInnen im Laufe ihres Lebens Reparaturkonzepte für ein paar hundert Schweizer Gebäude entwickeln, was bringt das wirklich angesichts von 11 Millionen Tonnen CO2?
Eine gute Frage, die sich auch Silke Langenberg gestellt hat. Der neue Studiengang will das Problem deshalb nicht vom einzelnen Gebäude her lösen, sondern bei den Bauteilen ansetzen. Die ermüden ja überall, wo sie verbaut sind oder verbaut werden, ungefähr zur gleichen Zeit.
Eben, es sind Industrieprodukte, es sind seriell gefertigte Teile. Warum denke ich denn dann bei der Instandsetzung nur im Einzelfall und warum denke ich denn nicht auch gleich in der größeren Serie? Das heißt, die Studierenden sind gefordert, Reparaturkonzepte quasi zu skalieren, auch in Zusammenarbeit mit Herstellern, sich Gedanken zu machen, welche Produkte müssten wie, vielleicht von Anfang an konstruiert sein, wie sind aber auch Mechanismen, dass ich Teile öffne, ertüchtige und wieder in den Bestand einbringe.
Wenn ich mit ArchitektInnen spreche, höre ich, dass die Sensibilität tatsächlich immer mehr zunimmt. Und ich verweise hier ganz kurz auf die Initiative Countdown 2030, die auch auf einer Webseite abrufbar ist, wo eben ArchitektInnen sich sehr kritisch und konstruktiv mit der CO2-Bilanz des Neubauens auseinandersetzen. Also wir können sagen, wenn neue Bauteile entwickelt werden und es eben diese Sensibilität gibt und wenn es eben auch Reparaturkonzepte für bestehende Gebäude gibt, dann soll eben seriell gedacht werden und ganz anders gedacht werden als vielleicht heute.
Genau, und deswegen ist auch der Studiengang Maschinenbau am neuen Zertifikatskurs beteiligt. Silke Langenberg sagt auch, dass die Architektur viel von den IngenieurInnen lernen kann.
Die Maschinenbauer sind es gewöhnt, Maschinen zu reparieren. Also die können Flugzeuge reparieren, die können Züge reparieren und das wird auch gemacht. Das sind also Objekte, wo sehr viel Reparatur passiert.
Das ist ein sehr interessanter Vergleich. Da kommt mir aber auch eine Frage. Denn ein Blick in die Geschichte der Technik zeigt ja, dass manchmal auch weggeworfen wird, weil etwas einfach nicht mehr seinen Zweck erfüllt, nicht mehr gebraucht wird. Ist das nicht auch bei Gebäuden so?
Auf jeden Fall. Es altert ja nicht nur das Material und nutzt sich ab, sondern auch Schönheitsvorstellungen und Nutzungsbedarfe ändern sich im Laufe der Jahrzehnte. So ein Gebäude muss ja meistens viele Jahre, wenn nicht sogar Generationen mitmachen. Aber auch da kann man eben nachbessern.
Die meiste Energie in einem Gebäude steckt im Rohbau. Also selbst wenn mir das Gebäude jetzt außen in der Fassade, in der Gestaltung, auch in der Grundrissgestaltung, nicht mehr gefällt. Viele Anpassungen kann ich vornehmen, ohne das gesamte Gebäude dafür aufzugeben, ohne es wegzuwerfen.
Da spricht Silke Langenberg die graue Energie an, also die Energie, die für Herstellung, Transport und Entsorgung anfällt und die eben oft nicht mitgedacht wird.
Genau, diese graue Energie, die steckt vor allem im Rohbau, also im Fundament, in den Außenmauern und im Dach. Und diese Substanz müssen wir erhalten. Hier könnten wir vielleicht auch nochmal auf Zement eingehen. Zement gehört zu den größten Klimakillern überhaupt. Wir haben darüber ja schon in Episode 3 berichtet. Das heißt, diese graue Energie, dazu gehört dann eben auch der Zement, die steckt vor allem im Rohbau. Das ist das Fundament, das sind die Außenmauern und das ist das Dach. Und diese Substanz müssen wir eigentlich pflegen. Und wenn sie nicht mehr passt, dann müssen wir sie kreativ umnutzen oder ihr Erscheinungsbild anpassen. Und im Schadensfall müssen wir einfach nach Reparaturlösungen suchen, uns mit den Bauten auseinandersetzen, statt sie sofort abzureißen.
Die Gebäude pflegen, hier fällt mir noch ein, dass es mindestens in Basel und Umgebung eine Bauteilbörse gibt. Scheint mir eine kleine, aber sinnvolle Initiative in eine richtige Richtung. Aber zurück zur grauen Energie. Mal ganz im Ernst, es wird doch auch deswegen so viel abgerissen, weil die Bauwirtschaft eine riesige Industrie ist, weil Abriss ein Geschäft ist und weil weltweit Investments in Milliardenhöhe in Neubauten gesteckt werden. Es gibt ganze Geisterstädte von Rohbauten.
Ja, Immobilien sind natürlich Spekulationsmasse, das sehe ich hier in Berlin jeden Tag. Und um das zu ändern, braucht es natürlich radikaleren Wandel, also sozusagen eine politische Reparatur des Systems hin zu Suffizienz und Postwachstum.
Das ist übrigens auch eine Forderung der Klimabewegung in der Schweiz zumindest, aber ich glaube auch in Deutschland, dass eben ganz bewusst auf Abriss verzichtet wird. Und wenn Abriss gemacht wird, dann soll zuerst eine Klimaprüfung getan werden, um zu rechtfertigen, dass dieser Abriss tatsächlich notwendig ist. Aber hat denn Silke Langenberg von der ETH Zürich Vorschläge an die Politik oder gar Forderungen, die in diese Richtung gehen?
Also als Pragmatikerin hat sie im Interview zumindest tatsächlich eher auf Gesetze und Normen fokussiert. Die gehen nämlich auch von einer Neubauwirtschaft aus, das wird jetzt nicht verwundern. Reparaturen sind einfach schlechter gestellt, beispielsweise bei Garantien. Und das ist ziemlich wichtig. Wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Lift anguckt, dann muss der nach der Reparatur natürlich funktionieren und es muss eine Garantie da sein, dass der sicher ist und dass im Schadensfall auch jemand haftet.
Das kennt jeder von sich zu Hause. Wenn ich zu Hause eine Reparatur mache und der Handwerker sagt mir dann, ich kann das reparieren, übernehme aber keine Garantie. Wenn ich Ihnen ein neues Bauteil einbaue, dann haben Sie die Garantie. Und genau das Gleiche passiert im Bauwesen. Um die Garantie wieder zu haben, greift man dann auf das neue Produkt. Und da braucht es tatsächlich ein Umsteuern. Dadurch ist die Zusammenarbeit mit den Unternehmen auch so wichtig, dass sie ihre eigenen Produkte quasi wie zurücknehmen, ertüchtigen und dann auch wieder die neue Garantie dafür geben.
Das erinnert ja ein bisschen an die verlängerte Garantie beim europäischen Recht auf Reparatur. Also vielleicht lässt sich das Recht auf Reparatur auch aufs Bauen übertragen. Das Reparieren von Gebäuden muss durch Verpflichtungen, durch Gesetze gefördert werden, damit es sich nicht mehr lohnt oder sogar nicht mehr erlaubt ist, Gebäude wegzuschmeißen und komplett oder größtenteils zu ersetzen. Das wäre doch ein Schritt zu einem Systemwechsel.
Ja, und das bringt uns auch zurück zum Thema Alltagskonsum. Wie die EU-Bürgerinnen brauchen auch die Menschen in der Schweiz so etwas wie ein Recht auf Reparatur. Und das darf gerne auch mehr Produktkategorien umfassen als die in der EU, wenn ich hier aus der Schweizer Perspektive jetzt mal spreche. Denn wenn die Hersteller von Beginn an auf reparaturfähige Designs setzen müssen, dann wird die Reparatur auch für unabhängige Akteure leichter.
Der Blick auf die EU, der zeigt auch, für den Druck gegenüber der Politik braucht es eine breite Reparaturbewegung. Da müssen sich ganz viele Leute dahinter stellen. Das heißt aber eben auch, wir müssen den Blick weiten. Wir müssen Reparatur neu denken. Wir dürfen nicht nur technische Lösungen als Reparaturen verstehen, sondern eben wirklich sagen, reparieren ist ein Teil von Care, von Kümmern, muss für alle zugänglich sein.
Reparatur taugt also tatsächlich auch als Leitprinzip für den sozial-ökologischen Umbau.
Und vielleicht kann das Reparieren sogar dazu beitragen, dass die Produkte eines Tages besser werden, weil die ReparateurInnen die eine oder andere Idee in die Produkte einbringen, die vorher in den Produkten nicht drin waren.
Ja, Stichwort Kreativität. Das ist tatsächlich auch was, was mich persönlich im Reparieren reizt. Also wenn ich das Gerät in die Hand nehme, wenn ich was daran verändere, wenn ich verstehe, wie es funktioniert, dann kann ich ja es auch gestalten. Und das finde ich persönlich tatsächlich ziemlich reizvoll.
Vielen Dank, Lena, für deine Recherchen und für den Ansporn, wieder mal zu reparieren und den Dingen auf den Grund zu gehen.
Vielen Dank auch euch beiden. Das hat Spaß gemacht. Bis bald.
Treibhaus, der Klimapodcast, ist eine Produktion von Podcast Lab. Für diese Ausgabe mit Recherchen von Lena Schubert, mit der Mitarbeit von Olivier Christe und mit Samuel Schläfli, mit Céline Elber, Johann Otten, mit der Musik von Lukas Fretz und mit der Moderation von Anna Fierz und Christoph Keller.
Ihr findet uns auf www.treibhauspodcast.ch, auf podcastlab.ch findet ihr weitere Informationen. Und wenn euch Treibhaus gefällt, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, dann schreibt uns an mail@treibhauspodcast.ch. Wir freuen uns.